Die einen sagen so, die anderen so. Das Pflanzenschutzmittel Glyphosat ist wahrscheinlich krebserregend, so urteilte vor mehr als einem Jahr die zur WHO gehörende Internationale Agentur für Krebsforschung. Während die Weltgesundheitsorganisation selbst gemeinsam mit der UN Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation zu dem Schluss gekommen ist, bei einer Aufnahme begrenzter Mengen über die Nahrung sei Glyphosat wahrscheinlich nicht krebserregend. Ja, klingt alles ein bisschen umständlich, ist aber einfach so, dass zwei Meinungen einander gegenüberstehen, drücken wir es mal freundlich aus. Und da fragen wir uns doch, wie kann es sein, dass man bei der Weltgesundheitsorganisation zu derart gegensätzlichen Bewertungen kommt? Das soll uns jetzt mal der Wissenschaftsjournalist Frank Frick erklären. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Also wie kann das sein, Herr Frick? Sind das verschiedene Studien, auf die sich diese Einschätzungen da berufen?
Die Studien sind weitgehend gleich. Das hat mehr was mit der unterschiedlichen Herangehensweise der Institutionen zu tun. Bei der IAC, der Internationalen Agentur für Krebsforschung, steht im Vordergrund zu untersuchen, ob eine Substanz überhaupt die Fähigkeit hat, Krebs auszulösen. Bei der jetzt neuen Studie und bei der Studienzusammenfassung von dem Bundesamt für Risikobewertung, da steht im Vordergrund, dass bei bestimmungsgemäßem Gebrauch, also ich sag mal im normalen Alltag, ob es da zu Gefährdung durch Glyphosat kommen kann.
Also wenn man sich keine Drinks daraus mischt.
Genau, also wenn man es nicht tut. Man geht ja davon aus, dass man eben normalerweise das Glyphosat nicht einfach als Drink zu sich nimmt, sondern dass man dem über die Nahrungskette ausgesetzt ist. Und diese Studien, um die es da jetzt geht, die berechnen dann eben einfach aufgrund dessen, wie viel man normalerweise so zu sich nimmt, wie viel Glyphosat man dann eben auch mit dem Nahrung zu sich nimmt und ob von dieser Menge ein Risiko ausgeht.
Das ist ja alles mal hochgerechnet worden, als diese Glyphosatmengen im Bier festgestellt wurden, wo dann auch ganze Tankwagen befüllt werden müssen, um dann die gefährliche Menge zu sich zu nehmen, hieß es damals. Das erinnert so ein bisschen an die Diskussion rund um TTIP, also die Unterschiede zwischen Europa und den USA, wo es ja in Europa so ist, dass die Ungefährlichkeit nachgewiesen werden muss, in den USA die Gefährlichkeit. Also kann man das in etwa vergleichen?
Ich meine eigentlich nicht so richtig. Wir sind halt in Europa und im Prinzip muss also immer die Ungefährlichkeit nachgewiesen werden. Also da gibt es immer diese berühmte Analogie. Ich kann natürlich von einer Zulassungsbehörde, die ein Auto zulassen will, kann ich eben sagen, das Auto bei bestimmungsgemäßem Gebrauch, von dem geht keine Gefahr aus. Wenn aber jemand eben sich da reinsetzt, um bewusst jemand anderen totzufahren, dann kann sozusagen die Behörde nichts dafür. Also so ein bisschen ist es in diesem Bereich angesiedelt.
Und wenn wir dann noch mal ein bisschen weitergehen mit Vorurteilen, da gibt es ja auch eins, das sagt, wer Studien oder deren Auswertung beauftragt, der kann über den Zuschnitt der Fragen zum Beispiel auch das Ergebnis beeinflussen. Vorurteil oder trifft es hier möglicherweise zu?
Also ich denke, das trifft zu. Das ist in der Tat so, dass es sehr viele statistische Tricks gibt, mit denen man Studien in eine gewünschte Richtung bringen kann, die dann auch selbst für Fachleute nur bei Durchsicht in die Originaldaten und so weiter überhaupt zu erkennen sind. Und bei solchen, also zum Beispiel jetzt dieses Bundesamt für Risikobewertung, die haben ungefähr 1000 Originalstudien wiederum gesichtet, um eine Risikobewertung abzugeben. Und auch die können jetzt nicht von jeder einzelnen Studie die Originaldaten anfordern. Ein zweites Problem ist natürlich, dass zum Beispiel auch, wenn es Herstellerstudien sind, eine Verzerrung dadurch eintreten kann, dass unliebsame Studien einfach gar nicht veröffentlicht werden. Und auch das ist möglich.
Wenn Sie nun alles berücksichtigen, was Sie im Kopf haben, was Sie gelesen haben zu all diesen unterschiedlichen Meinungen und zu den unterschiedlichen Studien, Glyphosat weiter zulassen oder nicht?
Ich habe es befürchtet, dass diese Frage kommt.
Sehr selbstverständlich. Sie sind der Auskenner. Jetzt sagen Sie uns mal, wie wir uns verhalten sollen.
Ich bin da immer noch zwiespältig. Ich schwanke da sozusagen von Tag zu Tag.
Dann sagen Sie uns, wohin Sie heute schwanken.
Ich bin immer im Sinne des vorbeugenden Gesundheitsschutzes eben doch dafür, dass man sowas dann nicht zulassen sollte. Aber ich muss auch sagen, auf der anderen Seite, jetzt kommt eben doch wieder das Aber, dass Glyphosat sicherlich ein Mittel ist, was es schon sehr lange gibt und es andere Dinge gibt, wo man dann noch viel eher kritisch drauf schauen müsste als bei Glyphosat.
Sagt der Wissenschaftsjournalist Frank Frick. Und über dieses Thema spreche ich auch mit einem Glyphosat-Gegner, dem niedersächsischen Landwirtschaftsminister Meyer, nämlich um 7:15 hier im Nordwestradio. Vielen Dank, Herr Frick.
Bitte.